Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und Byte FM.
Damit ist auch nun schon wieder Schluss. Die Weihnachtsfeiertage liegen hinter uns. Vielleicht liegt ihr gerade noch komatös auf der Couch rum und versucht, die letzten Tage zu verdauen. Vielleicht seid ihr aber auch schon wieder in Action und die Arbeit ruft. Egal, wo ihr gerade seid und diesen Podcast hört, wie immer ist es am Jahresende Zeit, zurückzublicken, bevor man das Jahr hinter sich lässt und nach vorne schaut. Und so machen wir es auch bei Ruhestörung in dieser letzten Folge in 2024. Natürlich können wir nicht in jede einzelne Folge nochmal reinhören, das würde etwas den Rahmen sprengen, aber ich habe eine kleine Auswahl für euch. Wer war zu Gast, über was haben wir gesprochen und was ging beim Reeperbahn-Festival in diesem Jahr? Wir gehen wie immer chronologisch vor und damit nochmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ruhestörung. Mein Name ist Liz Remter, los geht's! Unseren ersten Gästen haben unter anderem die Schwestern Nabila und Jasmina Serak von Sirens of Lesbos gehört. Angefangen mit einem Ibiza Dance-It widmen sie sich mittlerweile ideenreichem Neo-Soul und Worldbeat und haben über die Jahre ihren Sound neu erfunden. Jasmina und Nabila haben viel darüber erzählt, welche Musik sie früher so zu Hause gehört haben und wie sie den Weg zu ihrem heutigen Sound gefunden haben. Dabei hat Jasmina aber auch verraten, dass der Prozess, wirklich Musik machen zu wollen und sich darauf zu konzentrieren, ein längerer war.
Ich war einfach nicht gut darin, irgendwie bei Menschen zu arbeiten. Ich habe einfach so einen autonomen Raum, so zumindest ich darf ein bisschen entscheiden, was ich mache und so bla bla. Habe ich gedacht, dass ich das brauche, und als ich das hatte, habe ich gemerkt, ach so, nein, das Problem ist eigentlich, dass ich eigentlich einfach Musik machen will. Es geht gar nicht unbedingt darum, wahrscheinlich schon auch, in welchem Verhältnis ich zu Leuten stehe, aber es geht auch darum, dass ich mich mit Themen auseinandersetze in meinem beruflichen Alltag, und das interessiert mich vielleicht gar nicht so. Und ich habe mir tatsächlich auch mal so eine längere Zeit freigenommen, weil mich das irgendwie beschäftigt hat, warum das nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich gecheckt, ja, ich will einfach Musik machen.
Und diese Erkenntnis hat sich gelohnt. 2023 haben sie ihr Album Soul veröffentlicht. Und auf diesem Album ist niemand Geringeres als Bootsy Collins. Bootsy Collins, eine sehr prägende Figur des Funk in den 60er Jahren, der unter anderem auch Teil der Band von James Brown war, bevor er sich mit seinem Bruder dem P-Funk gewidmet hat. 8 Billion heißt der gemeinsame Song von Sirens of Lesbos und Bootsy Collins. You know I feel just like I'm in the very same place, where my words don't matter, and am I in the human race? Wie es zu dieser Kollaboration kam, haben mir Jasmina und Nabila in der Februarfolge auch verraten. Dass sie sich nicht face-to-face im Studio gegenüberstanden, kann man sich vielleicht schon denken. Aber wie läuft das? Und braucht man vielleicht auch eine gesunde Portion Größenwahn, um Bootsy Collins überhaupt anzufragen?
Wir haben schon ein paar größenwahnsinnige Menschen hier, ja. Also das meine ich jetzt ernst, ja. Mhm. Es gibt schon manchmal, wenn wir so zusammen im Raum sind und ich höre Menschen zu, dann denke ich schon so, weißt du, geil, richtig geil, größenwahnsinnig, richtig geil, weil, keine Ahnung, vielleicht, weil ich mir wünschte, ich wäre es auch so ein bisschen mehr. Und die einen Menschen, glaube ich, denke ich eher so ein bisschen, denken eher in den kleineren, wie wollen wir, dass die Musik ausgearbeitet wird und so. Und andere denken eher so, ey, wo wollen wir spielen? Was ist das nächste Festival, was wir hier bespielen wollen? Und mit wem wollen wir zusammenarbeiten? Und wie gehen wir das jetzt an?
Ja. Und ich glaube, was wir dort eigentlich auch genau gleich machen wie beim Musikmachen zusammen, ist auch so Try and Error. Also das wäre doch nice. Ja, man kann es ja einfach versuchen, und wenn es klappt, dann klappt's. Eigentlich macht es ja auch Sinn, weil jetzt Bootsy Collins zum Beispiel war dann mega so ein, man kann es einfach versuchen, und dann war es irgendwie cool, dass man es versucht hat, weil es war gar nicht so ein Ding jetzt, Bootsy Collins anzuschreiben.
Was schon öfter mal ein größeres Ding ist, sind die ersten Steps im Kulturmanagement. Gerade in jüngeren Jahren, wenn man noch ausloten muss, wo einen der Weg überhaupt hinführt. Im März haben wir deshalb mal ein Projekt genauer unter die Lupe genommen, nämlich TREE, ein Programm, das vom Kultur- und Bildungsprojekt Tonali in Kooperation mit dem Reeperbahn-Festival entsteht, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Jugendliche zwischen 16 und 21 Jahren können dort die Grundlagen von Kultur-, Musik- und Veranstaltungsmanagement praktisch lernen und eigene erste Projekte verwirklichen. Der Nachwuchs ist nämlich für die Kulturbranche wichtig, um neue Talente zu entdecken, frische Ideen zu entwickeln und Kreativität zu fördern. Für mich wäre das damals ein kleiner Traum gewesen. Ich hatte deshalb mit zwei Teilnehmerinnen von TREE über ihre Erfahrungen gesprochen. Rebecca hat mir unter anderem verraten, dass es bei TREE nicht nur um trockene Theoriekurse geht.
Das war ein kunterbuntes Durcheinander eher bei uns. Wir haben unser Blatt hatten wir in 8 Felder einmal aufgeteilt und mussten so innerhalb von einer Minute so jeweils eine Idee entwickeln und das halt 8-mal dann, wie ein Festival gestaltet werden kann. Und haben so komplett abgespacede Pläne bekommen und Kunstprojekte. Wir haben irgendwie dann One Minute, One Line oder irgendwie sowas hieß das. Wir haben eine Linie, hat eine Person gezeichnet auf ein Blatt und dann hat die nächste Person hat daraus irgendein Kunstwerk machen müssen, was irgendwie auch gar nichts damit zu tun hat und dann aber wieder komplett, wo wir uns auch dachten, okay, was hat das jetzt mit einer Festivalorganisation zu tun? Aber irgendwie hat es dann am Ende was gebracht und man hat halt viel interaktiv gemacht. Es war halt nicht, dass wir da gesessen haben und da stand jemand mit seinen Karteikarten und hat eine PowerPoint-Präsentation abgehalten, sondern es war halt wirklich so ein Miteinander. Es war halt, ja, es wird echt häufig gebrauchtes Wort, aber es war einfach völlig auf Augenhöhe alles, dass wir sagen konnten, ey, aber was haltet ihr denn von der Idee? So, und hatten wir unseren Dozenten, haben wir so gesagt, so, ja, nee, weiß nicht, dies, das. Und die sind dann auf einen zugekommen und man hat versucht, gemeinsam eine Lösung zu finden. Und es war halt auch nicht nur die Arbeit halt in den Seminarkursen, sondern es war halt auch die Arbeit drumherum. Heißt, wir hatten ja auch immer mal wieder zwischen den Seminaren hatten wir immer so 1 bis 2 Monate Pause. Und in der Zeit mussten wir ja trotzdem arbeiten.
Zusammen mit anderen TeilnehmerInnen hat Rebecca das Green Noise Festival auf die Beine gestellt. Was sich dahinter verbirgt, erzählt sie selbst.
Und haben dann gedacht, okay, man hat nicht Bock immer nur aufs Wacken zu gehen oder nur in der Elfi ein klassisches Konzert nach dem anderen sich anzuhören. Und wir dachten uns so, warum können wir nicht eine Mischung aus allem machen? Und dann haben wir geguckt, okay, welche Leute kriegen wir ran? Dann haben wir ein bisschen Indie gehabt, dann haben wir ein bisschen was Rockigeres gehabt, dann haben wir ein Jazz-Ensemble da gehabt, dann haben wir eine studienvorbereitende Ausbildung Pop, die haben noch gesungen und performt. Und haben wir uns gedacht, warum sollen die Leute aber nur zugucken? Die sollen doch selber was machen, so ungefähr. Und dann könnte man sich beispielsweise auch seinen eigenen Merch designen. Oder wir haben eine Stefans kleine Wortgarage, hieß das. Da konnte man auch Poetry Slams abhalten. Wir hatten einen Tanzworkshop und die Tanzdozenten hatten dann auch noch mit ihrer Tanzcrew eine Performance abgehalten. Also wir haben geguckt, dass wir möglichst viele unterschiedliche Sachen zusammenkriegen, dass man was hat, was man kennt, aber auch was Neues entdecken kann dann.
Nicht schlecht für das erste Festival, das man auf die Beine stellt. Mehr über das TREE-Programm erfahrt ihr dann in der Folge vom Februar. Immer mehr im Fokus bei Veranstaltungen im Kulturbereich ist auch die Frage der Gender-Balance. Wer steht heutzutage auf Festivalbühnen? Es geht um Diversität und Gleichberechtigung. Seit über 100 Jahren findet am 8. März der Feministische Kampftag statt. Ein Tag, der auf die Initiative verschiedener SozialistInnen in Deutschland und den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts zurückgeht. Sie haben damals für das Frauenwahlrecht und mehr politische Teilhabe protestiert. Und auch heute dient dieser Tag, um auf Frauenrechte und die Gleichstellung der Geschlechter aufmerksam zu machen. Und genau an diesem Tag, am 8. März, ist in diesem Jahr auch eine neue Folge Ruhestörung erschienen. Und deshalb hatten wir den Ursprung dieses Tages mal genauer unter die Lupe genommen und auch mit Christelle Gebhardt gesprochen. Christelle arbeitet bei der Initiative Musik, die zentrale Fördereinrichtung des Bundes für Popularmusik und Jazz. Die Initiative Musik ist in 2024 Key Change beigetreten. eine weitere Initiative zur Gleichstellung der Geschlechter in der Musikindustrie und Veranstaltungswelt, die sich zum Ziel gesetzt hat, nachhaltige Veränderungen zu bewirken. Christelle hat uns im Gespräch zuerst einmal verraten, wie es denn so ganz generell um das Thema Geschlechtergerechtigkeit in der Musikbranche steht.
Es ist eine wirklich sehr große Frage und Diversität, das steckt ja schon im Namen, ist vielfältig, es betrifft sehr viele Personengruppen. Ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall noch großen Aufholbedarf haben, denn die Leute, die auf der Bühne stehen, die Leute, die die Entscheidungen treffen, spiegeln teilweise nicht wider, wie unsere Realität aussieht, wie viele andere Talente es noch gibt. Und das führt dann zu einem verzerrten Bild, wenn man das so sagen kann. Und es gibt die Malisa-Stiftung, mit der wir auch zusammenarbeiten im Rahmen unserer Strukturförderung. Und die hatte, ich glaube 2022 war das, die Gender in Music-Studie rausgebracht. Also wenn wir uns jetzt nur auf Geschlechtergerechtigkeit konzentrieren, hat die gezeigt, dass immer noch unter 20% Flinter steht für Frauen, Lesben, Inter, nicht-binäre Agender-Personen, immer noch unter 20% Flinter auf deutschen Festivalbühnen stehen. Wenn wir bedenken, was die Aufteilung ist, also in unserer Gesellschaft der Geschlechter, 50-50 ungefähr, dann ist das natürlich ein Bild, was nicht der Realität entspricht. Und es gibt diese talentierten MusikerInnen. Sie brauchen nur die Chance, ihr Talent, ihr Können auch demonstrieren zu können und geschätzt und gefeiert zu werden.
Es geht aber nicht nur um die Sichtbarkeit aller Geschlechter auf der Bühne, sondern auch hinter der Bühne. Und da muss sich auch die Initiative Musik selbst reflektieren.
Also es muss natürlich auch andere Bereiche betreffen. Also da müssen wir uns natürlich auch an die eigene Nase fassen. Wir in der Initiative Musik sind natürlich in einer sehr privilegierten Position und wir haben diesen Handlungsspielraum, dass wir die Musiklandschaft nachhaltig gestalten können durch unsere Maßnahmen, durch unsere Förderprojekte, und deswegen versuchen wir das auch auf andere Bereiche zu übertragen. Nicht nur die MusikerInnen auf den Bühnen, sondern zum Beispiel auch unsere JurorInnen. Wir achten darauf, dass unsere Belegschaft unsere Gesellschaft auch widerspiegelt im Sinne von Geschlechtergerechtigkeit beziehungsweise der Repräsentation von Geschlechter. Das heißt, es kann nicht nur auf den Bühnen passieren, es muss auch hinter den Bühnen passieren.
Für mehr Infos zur Förderung der Initiative Musik und zu dem Thema Chancengleichheit in der Musikindustrie hört gerne bei der Folge vom 8. März vorbei. Oder auch bei der vom 18. Oktober. Dort haben wir uns nämlich mal konkrete Zahlen angeschaut, die KeyChange in diesem Jahr veröffentlicht hat. Wie steht es um die Chancen von Flinterpersonen in der Musikindustrie? Welche Wahrnehmung haben die AkteurInnen der Branche? Welche Hindernisse stehen Flinterpersonen im Weg und wie können wir diese beseitigen? Zurück aber zur Musik. Im Idealfall sprechen wir mit den MusikerInnen natürlich immer face-to-face, meistens digital, manchmal aber auch persönlich in einem Raum. Wenn die andere Person aber gerade in Mexiko sitzt, dann wird's schwierig, und so war es, als ich im April mit Orbit gesprochen habe. Marcel Heim verbirgt sich hinter dem Namen Orbit. Marcel kommt aus Achim, einer Kleinstadt in der Nähe von Bremen. In der Folge haben wir uns darüber unterhalten, wie es ist, von der Heimat aus in die weite Welt zu ziehen. Gerade wenn man elektronische Musik macht, dann zieht es viele MusikerInnen und ProduzentInnen meistens auch irgendwann mal nach Berlin. Dafür ist die Stadt bekannt. Für manche ist Berlin kreativ beflügelnd. Eine große Szene für elektronische Musik. Es ist immer etwas los, hektisches und lautes Großstadtleben. Für Marcel war aber genau das Gegenteil der Fall. Nach einem kurzen Abstecher in Berlin hat es ihn wieder in seinen Heimatort gezogen.
Ich glaube in erster Linie, weil ich es sehr, sehr schätze, mittlerweile bei meinen Freunden zu sein und bei meiner Familie zu sein. Ich glaube, das ist wahrscheinlich Grund Nummer eins. Zweitens ist es sehr, sehr schön da, zumindest da, wo ich lebe, gerade in meiner WG mit zwei meiner besten Kumpels zusammen, an einem sehr ruhigen Ort. Im Sommer ist es da wunderschön, man kann da am Fluss baden gehen und man hat sehr viel Ruhe außerhalb von diesem ganzen Musiktrubel, der sonst eh schon abgeht. Es ist ein sehr schöner Ort, um wieder zurückzukommen und wieder aufzutanken.
Marcel zieht also Ruhe aus dem Leben einer Kleinstadt und findet Zeit zum Auftanken. Eine Tour, bei der man ständig unterwegs ist und auch nonstop von Menschen umgeben ist, ist das genaue Gegenteil davon. Für sensible Menschen oft nicht leicht. Als ich mit Marcel gesprochen habe, war er eben gerade in Mexiko unterwegs. Deshalb hört ihr auch dieses entspannte Zwitschern der Vögel im Hintergrund. Davor war er in Texas beim South by Southwest Festival. Letztes Jahr stand seine erste eigene Headliner-Tour an. Wie geht's ihm also so auf Tour?
Also ich bin ein sehr sensibler Mensch und ich würde sagen, ich bin sehr schnell auch überwältigt von vielen Eindrücken. Und wenn man auf Tour ist, passiert unglaublich viel. Wir waren jetzt im Dezember auf Tour, das ist monatelang nur unterwegs sein, jeden Tag in einer anderen Stadt. Wir waren in ganz Europa unterwegs und es sind so wahnsinnig viele Eindrücke und viele Menschen, auch wunderbare Menschen. Das ist auch echt alles immer sehr schön, aber auch unglaublich anstrengend. Und deswegen ist es auch schön, dann wieder an einen Ort zu kommen, der wirklich richtig ruhig ist, wo man eigentlich niemanden sieht, außer seinen engsten Leute.
Dennoch hat Orbit in diesem Jahr seine ersten Gigs in Mexiko gespielt, eins seiner Highlights. Und das hatte auch einen besonderen Grund.
Wir sind gerade in Mexiko und haben zwei Auftritte gespielt. Und diese Auftritte waren irgendwie ganz, ganz besonders, weil wir schon seit Jahren irgendwie davon geträumt haben, in Mexiko zu spielen. Wir haben 2020, als Perspectives EP rauskam, schon sehr viel Feedback bekommen von mexikanischen Leuten aus dem Internet, die schon damals gesagt haben, kommt nach Mexiko und spielt hier Auftritte und es ist wunderschön hier, ihr habt ja ein Zuhause hier und kommt vorbei, wir organisieren das für euch. Und es war immer so ein bisschen so, ja, das wäre schon schön, irgendwann mal zu machen. Und jetzt kam das South by Southwest Angebot dann im Winter rein und wir haben uns gedacht, warum eigentlich nicht, das ist gar nicht so weit weg, 3 Stunden Flug. Warum fliegen wir nicht nach Mexiko und probieren das mal aus, dort ein Konzert zu spielen? Und das Ding ist, wir hatten gar keine Business-Kontakte hier, also keine BookerInnen, die uns das hätten ermöglichen können. Deswegen habe ich bei Instagram einfach den Leuten geschrieben, die uns damals geschrieben haben, kommt vorbei. Und diese Leute meinten zu uns, okay, wir haben zwar nur einen Monat Zeit, aber irgendwie kriegen wir das zustande. Wir haben ein paar Leute, wir kennen ein paar Leute, die VeranstalterInnen sind hier oder irgendwie eine kleine Location haben, wo wir spielen könnten. Und es ist dann irgendwie Schritt für Schritt tatsächlich zustande gekommen, dass wir jetzt gerade hier sind und 2 Konzerte hier spielen konnten. Und diese Konzerte waren so unglaublich schön, weil ich glaube, es hat sich so, diese Energie hat sich so angestaut. Ich glaube, alle haben so lange gewartet, bis dieser Moment passiert. Und diese beiden Konzerte waren einfach wirklich richtig emotional und herzergreifend. Und das war, glaube ich, auf jeden Fall ein Highlight von uns.
Wir haben eben schon ganz kurz über Berlin gesprochen, eine Stadt, in der die Techno-Szene groß ist. Und im März 2024 wurde die Technokultur in Berlin sogar von der deutschen UNESCO-Kommission zum immateriellen Kulturerbe erklärt. Dennoch steht es generell um die deutsche Clublandschaft nicht besonders gut. Dazu haben zuletzt auch die Pandemie und Inflation beigetragen. Einnahmeeinbrüche, gestiegene Kosten, weniger Publikum. Die Liste an Faktoren ist lang. Deshalb haben wir im Mai zusammen mit Christian Ordon, Geschäftsführer von der Live-Musik-Kommission, die Lage der Clublandschaft in Deutschland mal genauer betrachtet.
Wir versuchen da ja immer sehr viel Zahlen zu erheben. Das ist ja auch quasi so eine Kernaufgabe von einem Verband, immer zu aktuelle Zahlen zu holen. Wir hatten da tatsächlich 2019, 2021 das große, große Glück, dass wir mit der Hilfe der Initiative Musik und der BKM die erste Clubstudie erheben konnten und durften. Oder da kam dann das erste, wurde das hinterlegt, was wir eigentlich alle schon wussten. So, ne? Also schon vor Corona hast du gemerkt, dass Clubleute eigentlich Leute sind mit sehr viel Herzblut und die versuchen einfach also Kultur zu ermöglichen. Die versuchen Leute zusammenzubringen in ihren Orten und das mit einer Umsatzrendite von 3%. So, das heißt, alles, was so das bisschen, was du einnimmst als Club, das wird dann teilweise oder zum Großteil direkt auch wieder in den Club reingegeben, in das Programm. So, und dann kam die Pandemie und es hatte keine Erfahrung. So, und diese Zahlen sind halt vor Corona und jetzt sind wir gerade dabei, auch wieder Zahlen zu erheben, um die Situation darzustellen. Wir selber arbeiten mit Blitzumfragen in unsere Mitgliedschaft und da zeichnet sich echt so ein düsteres Bild ab, ne, weil diese Kostensteigerung den vielen zu schaffen machen, denn dieser kontinuierliche Druck, der ja auch noch bleibt, es sind ja noch weitere Themen. Ne, also allein diese ganzen weltpolitische Lage, die tröpfelt ja auch bis runter in die Clubs. Die wirtschaftliche Lage ist nicht wirklich besser geworden. Also ja, na klar, gibt es Clubs bei uns, die gerade 30% mehr Auslastung haben. Das müssen sie aber auch machen, weil sie ansonsten gar nicht auf den grünen Zweig kommen. Also egal, oder beziehungsweise die Null erreichen.
Die Lage ist also besonders finanziell für Musikclubs schwierig. Steigende Mieten, steigende Betriebskosten und nicht zuletzt auch das Publikum, das wegen steigender Kosten nicht zurück in die Clubs kommt. Es kommen also viele verschiedene Faktoren zusammen, die es den ClubbetreiberInnen erschweren, den Betrieb am Laufen zu halten oder auch daran hindern, neue Musikclubs zu eröffnen.
Also es ist nicht dieses eine große Ding, es sind viele kleine. Dann hast du ja auch ein anderes Besucherverhalten. Du hast neue Zielgruppen, du hast Leute. Ich war jetzt vor kurzem in Magdeburg. Da hatten wir eine Veranstaltung und da war der Betreiber eines größeren Elektroclubs vor Ort und der meinte, also ich musste quasi, ich musste eigentlich von meinem eigentlichen Programm abrücken, weil alle anderen Clubs machen jetzt TikTok-Techno. Die Aufmerksamkeitsspanne ist da ja auch bei dem Zielpublikum schwieriger. Ich gehe jetzt in den Live-Bereich und mache Hip-Hop und hat da Glück mit, dass das so gut angenommen wird. Ne? Aber bei vielen ist es erstmal schwierig. Die können nicht so einfach jetzt irgendwie mal komplett was anderes machen. Ne? Also natürlich versuchen wir als Verbände da auch irgendwie drauf hinzuarbeiten, geben Workshops und Weiterbildungsmaßnahmen in dem im Sinne und so. Aber natürlich sind das so kleine Punkte, wo du, die dann immer noch dazukommt und die dann da so einen riesigen Blumenstrauß an Herausforderungen dann quasi aufploppen lassen.
Sagt Christian Ordon, Geschäftsführer der Live-Musik-Kommission. Wenn ihr noch mehr über den Zustand der deutschen Clublandschaft, die Schwierigkeiten und Herausforderungen erfahren wollt, dann hört gerne nochmal bei der Folge vom 3. Mai vorbei. Das hier ist das Berliner Trio Voodoo Beach. Auch sie waren im Mai zu Gast und führen uns mit ihrem Debütalbum Wonderful Life in düstere Gefilde. Ursprünglich gibt es die Band schon seit 2014, in dieser aktuellen Besetzung allerdings seit 2020. Dabei haben sich John und Josephine angetrunken in der Bar kennengelernt.
Gott, jetzt hast du aber wirklich in den ganzen in Untiefen des Internets recherchiert. Ja, ich meine, das ist richtig so gewesen. Ich habe damals irgendwie ziemlich viel aufgelegt in Berlin und habe total Lust gehabt wieder auf Live-Musik und ein Barmann irgendwie, glaube ich, hat uns dann damals irgendwie einander vorgestellt in irgendeiner Punk-Kaschemme irgendwo am Girlie, wenn ich mich recht entsinne. Ich glaube, ein weiterer Laden, den es heute nicht mehr gibt. Und ja, es war dann so, wir haben uns dann zur ersten Probe getroffen, alle waren ziemlich aufgeregt, das weiß ich noch, also ich glaube ich am allermeisten. Aber irgendwie war es dann, wenn nicht lieber auf den ersten, dann doch, glaube ich, auf den zweiten Blick. Also es hat relativ schnell Klick gemacht, auch nüchtern.
Für mich auf den ersten auf jeden Fall.
In dem Pressetext zum Album bin ich damals auf folgenden Satz gestoßen, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar dieser hier. In einer Zeit, in der Songs nach 30 Sekunden bereits ihr Innerstes preisgeben sollen, machen Voodoo Beach Musik, die sich nicht ohne weiteres in dieses Rauschen um uns einfügen möchte. Dass Songs immer kürzer werden und schneller zum Refrain kommen, ist für viele nichts Neues, behaupte ich mal. Viele Menschen haben durch Social Media und Co. mittlerweile eine wesentlich kürzere Aufmerksamkeitsspanne, was auch wiederum Auswirkungen auf die Musik haben kann, in Zeiten, in denen Streams wichtig sind. Dass die Musik von Voodoo Beach dort nicht hineinpasst, merkt man schon beim ersten Hören. Die Songs bauen sich zum Teil langsam auf und entfalten ihre Sogkraft manchmal auch erst nach einer Minute. Insofern passt es schon, dass sich ihre Musik nicht in das sogenannte Rauschen einfügt. Welche Rolle spielen dabei aber auch ihre Texte, die durchaus einen zynischen und sarkastischen Blick auf unsere Gesellschaft werfen? ist es ihnen wichtig, sich auch dort nicht dem Rauschen zu unterwerfen und dass die Leute auch genau hinhören.
Also es würde uns natürlich freuen, wenn das geschieht, aber das soll jeder, also in meiner Ansicht nach, so handhaben, wie er möchte. Also das ist ja jedem Zuhörer überlassen, wie sehr beides zusammengeht oder eben auch nicht und was es dann an Bedeutung hat. Klar, es gibt manche Texte, die sind uns sicherlich wichtig, aber das ist jetzt nicht so mit erhobenem Zeigefinger, dass man das jetzt
musst du die Texte legen,
sonst hätten wir die vielleicht auch wirklich auf dem Album abgebildet, ne? Also.
Ja, nee, ich finde auch, also ich habe da auch, ich glaube, was wir sind schon eine anspruchsvolle Band, also vor allem der Anspruch richtet sich aber vor allem, glaube ich, an uns selbst. Also ich glaube, wir haben bei den Aufnahmen und auch bei dem Mischen irgendwie ganz oft auch mehrere Runden gedreht, bis wir wirklich irgendwie zufrieden waren, weil irgendwie so die erste Benchmark eigentlich irgendwie so ist, gefällt es uns, wollen wir das hören. Und ich glaube, ja, irgendwie, ich denke, bei jede Person, jeder Mensch, der irgendwie auf der Bühne steht, ist auch irgendwo immer so ein bisschen eitel irgendwie. So natürlich freut man sich irgendwie, wenn die Leute sich irgendwie mit der Musik oder den Texten auseinandersetzen. Aber wie Heike schon sagt, ich finde es zum Beispiel total spannend, dass die Texte irgendwie eben nicht didaktisch irgendwie daherkommen, sondern dass sie auch wirklich viel Raum für Interpretation zulassen, wenn du dich damit auseinandersetzen möchtest. Also wenn ich mit Leuten irgendwie nach den Konzerten spreche oder wenn ich irgendwie Texte lese, die Leute irgendwie über das Album schreiben, dann stelle ich ganz oft fest, dass da ganz unterschiedliche Sachen irgendwie draus gedeutet werden. Und ich finde das total spannend. Ab dem Moment, wo man sowas rausbringt, dann irgendwie auf die Streaming-Plattform stellt oder irgendwie auf Platte presst und Leute nehmen es mit nach Hause, da gehört es einem auch irgendwie nicht mehr alleine, ne? Da ist es irgendwie so in der Welt und das finde ich irgendwie ein total schöner Moment, das dann auch einfach loszulassen und zu sagen so, okay, jetzt haben die ihr Eigenleben, jetzt sind die alt genug, jetzt sind sie aus dem Haus irgendwie so und müssen irgendwie gucken, wie sie in der Welt irgendwie klarkommen. So. Ich glaube, das gehört auch total dazu, da nicht so eine Kontrolle irgendwie mehr drüber zu haben.
Die letzten Idioten löschen das Licht. Den Lauf dieser Dinge ändert man nicht.
Und von Berlin geht's nun rüber nach Wien, auch zu einem Trio, welches so heißt wie ein Schwermetall, nämlich Zinn. Ein Trio bestehend aus Margarete Wagenhofer, Lilian Kaufmann und Leonie Schlager. Seit 2018 machen sie zusammen Musik. Meist eher melancholische, schwermütige Songs, die sich mit der Innen- und Außenwelt des Menschen beschäftigen. Mit Ungerechtigkeit und Ohnmacht, aber auch mit Widerstand und Weiterentwicklung.
David.
Im Juni haben wir mit Margarete gesprochen, unter anderem über den sehr kryptischen Albumtitel ihrer zweiten Platte. Im Februar 2024 haben sie Cthulhu Zan released, ein Titel, der auf einem Buch von der Theoretikerin Donna Haraway basiert. Unruhig bleiben heißt es. Und dort ruft Haraway das Zeitalter des Cthulhu Zan aus, ein Gegenentwurf zum Anthropozän, wo der Mensch ins Zentrum des Denkens und der Geschichte steht. Im Zeitalter des Cthulhu-Zän sollen hingegen das Leben anderer Arten und Kreaturen, seien es Oktopusse, Korallen oder Spinnen, im Zentrum stehen. Es sollen auch neue Beziehungen entstehen, quer zur Vorstellung biologischer Verwandtschaft. Im Zuge dessen geht es auch um den Klimawandel und viele weitere Themen. Dieser Ansatz ist es, der das Trio zum Nachdenken gebracht hat und die nötige Inspiration zum aktuellen Album geliefert hat.
Wir sind eine ziemliche pessimistische Band, also mit der Gefahr des Zynismus, vor dem wir uns alle nicht einnehmen lassen wollen, aber schon, also wir diskutieren auch sehr viel im Proberaum, also über alle Themen und irgendwie kommen dann immer doch eher auf eine eher pessimistische Weltanschauung, also im, im Hinblick auch auf die Klimakatastrophe und auf so viele Probleme, Rechtsdruck und alles Mögliche, was gerade abläuft in dieser Welt. Und dann habe ich irgendwann angefangen, das Buch von Donna Haraway, Staying with the Trouble, oder im Deutschen Unrückbleiben, zu lesen. Und das hat mich da voll rausgeholt. Und da war ich halt wahnsinnig dankbar für dieses Gefühl, das ich schon lange nicht mehr hatte, nämlich so ein Gefühl von Zuversicht und auch so ein bisschen so ein Gefühl von, okay, jetzt ist halt nicht der Zeitpunkt zu jammern oder alles nur aus einer pessimistischen Perspektive zu sehen, sondern jetzt ist der Zeitpunkt, etwas zu tun und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern sich anzuschauen, was passiert gerade, wo sind die Muster, wie löst man diese Muster auf, was könnte man tun, und die Donna Haraway gibt einem da ziemlich viele gute Argumente und Gedanken, was man tun könnte. Und das war wahnsinnig, ja, das hat einem wahnsinnig gut getan, dieses Buch zu lesen. Und es hat einen aus einer Weltuntergangsstimmung ein bisschen rausgeholt. Und das ist natürlich etwas, was sehr erfrischend ist.
Donna Haraway ist aber nicht die einzige Inspiration, die sich auf dem Album findet. Es gibt auch eine Neuinterpretation von dem Stück Die Seeräuber Jenny. Eine Ballade aus dem Theaterstück Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht und Kurt Weill. Sie gilt als eines der bekanntesten und am häufigsten interpretierten Lieder Brechts. Jetzt mag man vielleicht denken, dass die drei Fans von der Drei-Groschen-Oper sind oder von Bertolt Brecht weit gefehlt. Sie sind Fan von einer ganz anderen Person, die aber viel zu dem Stück beigetragen hat.
Ja, also wir sind alle drei große Elisabeth Hauptmann-Fans, weil hat es ja die Elisabeth Hauptmann geschrieben, die Drei-Groschen-Oper. Das sind ja in der Literaturwissenschaft, ist man sich ja zumindest jetzt sehr einig. Also 80% von der Drei-Groschen-Oper wurde von ihr geschrieben. Und ja, also wie gesagt, wir sind große Fans und wir wollten das immer schon mal machen. Und dann haben wir das ausprobiert mit der Seeräuber Jenny. Und die Seeräuber Jenny ist halt schon eine Heroin des Klassenkampfs eigentlich. Und wir wollten auch was Klassenkämpferisches reingeben. Und sie ist halt total perfekt dafür, finde ich, weil sie arbeitet in einem prekären Beruf. Sie ist Kellnerin und ich finde jetzt gerade in diesen Zeiten, wo es so viele prekäre Berufe gibt, die eigentlich so wichtige Berufe sind, aber total kurz zu kommen in vielerlei Hinsicht. Und diese Menschen sind so unzufrieden und da ist so ein Ressentiment hier da. Und da ist die Serie über Jenny vielleicht irgendwie auch so ein Anker oder so eine Heroin und kann vielleicht auch wieder etwas Zuversicht geben und auch ein bisschen Angst einjagen.
Und sie sagen, gewisch deine Gläser, mein Kind. Und sie reichen mir den Penny hin. Und der Penny wird genommen und das Bett wird gemacht. Es wird keiner mehr drin schlafen diese Nacht. Und sie wissen immer noch nicht, wer ich bin. Was ist das für ein Getös?
Die Seeräuber Jenny von Zinn. Und auch bei der nächsten Band bleiben wir in Wien. Im Juli haben wir nämlich mit der Geschwisterband Wallners hier bei Ruhestörung gesprochen.
Immer mal. Immer mal. Love's gonna make us blind.
Vier Geschwister, die zusammen Musik machen. Laurenz, Nino, Max und Anna. Durch ihren Vater, einen Klavierrestaurateur, haben sie schon früh ihre Leidenschaft zur Musik entdeckt, jedoch zu unterschiedlichen Instrumenten gegriffen. Laurenz blieb dem Klavier treu. Ninos Weg führte zur Gitarre, Max griff zum Bass und Anna übernahm den Gesang. So war es irgendwann selbstverständlich, gemeinsam auch Songs zu schreiben und eine Band zu gründen. Ich habe mit Nino und Laurenz unter anderem darüber gesprochen, wie es denn ist, in so einer musikalischen Familie aufzuwachsen und ob man sich da vielleicht auch mal musikalisch von den Geschwistern abgrenzen möchte.
Also automatisch, dadurch, dass wir einfach andere Geschmäcker haben, abgegrenzt schon, würde ich sagen, aber wir haben halt dann doch irgendwie, sobald wir dann begonnen haben, so ein bisschen eigene Songs zu schreiben und so, haben wir dann eher durch die Musik zusammen was reingespielt oder aufgenommen und so.
Und da wissen wir auch meistens, also wenn es allen gefällt, dann ja, ist es fertig. Und ich glaube, wenn einer wirklich gar nicht zufrieden ist, dann arbeiten wir weiter. Aber meistens sind die Meinungen auch nicht so auseinander.
Ja.
Wenn wir
und jeder Musik macht da so ein bisschen, auch so hat so seine Rolle, die er so ein bisschen macht und irgendwie geht das ganz gut. Das ist relativ natürlich da irgendwie, da tun wir nicht so viel herum diskutieren, im besten Fall.
Und als Nino und Laurenz mir erzählt haben, wie der Weg zu ihrer ersten gemeinsamen Veröffentlichung aussah, konnte ich nicht so richtig glauben, wie einfach es sein kann, dann auch direkt bei einem Major-Label zu landen.
Hat sich auch über eine längere Zeit, glaube ich, entwickelt, weil wir haben eigentlich schon früh immer eigene Sachen uns selber aufgenommen. Also waren dann halt Gitarrenideen, Klavierideen und lauter, also da haben wir, ich glaube, gar keine iPhone-Memos, sondern irgendeinen Recorder oder irgend sowas haben wir gehabt. Ah, ja, und dann irgendwann iPhone-Memos und...
Und dann irgendwann hast du begonnen mit Cubase?
Genau, oder? Dann haben wir halt so mit dem Computer, mit dem Aufnehmen begonnen und uns selber auch mal ein Mikrofon gekauft und solche Sachen. Und dann haben wir eigentlich
dann schon erstmal sehr viel sehr schlechte Lieder entstanden.
Oder sehr viel Teile, also Stücke von irgendwelchen Sachen und so. Aber eigentlich nichts fertig gemacht. Also das war dann so unser... Wir haben dann irgendwann so einen Computer voll mit Schnipseln gehabt.
Genau, und dann, und ich glaube, bevor wir auch sozusagen, bevor wir bei Universal gesigned haben damals, waren wir auch schon so und haben uns gedacht, so jetzt haben wir schon so viele Lieder eigentlich so fertig und irgendwie machen wir nie was mit Musik. Und dann war es eigentlich so ganz spontan, dass die Anna und ich ein Mail einfach geschrieben haben und wir hatten damals eben die ersten zwei Demos von Prolog, von der EP schon fertig.
Da haben wir dann begonnen. Also es war irgendwie so auch die Zeit, wo wir endlich begonnen haben, die Songs einfach fertig zu machen.
Genau. Oder? Aber dazwischen sind eben 10 Jahre eigentlich vergangen.
Sachen gemacht, ja.
Und das war eigentlich so total der Zufall, dass das dann so passiert ist. Es war nie so der Plan von heute auf morgen, wir gründen jetzt eine Band, sondern es ist über die Jahre eigentlich so entstanden und irgendwann waren die Lieder fertig und dann ist es so passiert irgendwie.
Im Februar 2025 erscheint nun bald ein weiteres Album von den Wallners, End of Circles. Das hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was da kommt, Games. Schon etwas länger im Musikbusiness als die Wallners ist Jesper Munk. Seit 12 Jahren macht er Musik, inspiriert von Bluesgrößen wie Howlin' Wolf, Robert Johnson oder John Lee Hooker. Nachdem 2013 sein Debütalbum For In My Way It Lies erschienen ist, wurde Jesper Munk damals schon als Wunderknabe des Blues bezeichnet. Und wie das damals so war und warum er sich über die Jahre vom krachenden Bluesrock entfernt hat, hat er uns im Juli erzählt.
Blues ist auch irgendwie kulturell natürlich extrem genau konnotiert und das hat sich irgendwie natürlich komisch angefühlt zu wissen, dass auch der Kontrast zwischen meinem Visuellen und der Musik quasi so ein bisschen zu Erfolg oder Aufmerksamkeit geführt hat. Und die Dissonanz hat auf jeden Fall so eine... Ja, ich glaube, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen von der Musik oder auch so von dem Bluesrocking für eine Weile entfernt, irgendwie von meinem Zeug, ja.
In seiner Solomusik widmet er sich mittlerweile leicht schwingendem Soul. Mit seinem Frühwerk hat er sich mittlerweile aber auch wieder angefreundet.
Es sind immer noch Songs, vor allem Lyrics natürlich dabei, weißt du, wo man so ein bisschen kichert und jetzt nicht unbedingt so total stolz, das irgendwie neuen Freunden, neuen musikalischen Freunden vorspielen würde, als so, hier, guck mal, was ich vor 10 Jahren gemacht habe. Aber man muss irgendwie auch einfach akzeptieren können, weil eine Entwicklungsstufe akzeptieren können, und es geht eher um die Art von Versöhnung. My intentions are good.
So langsam bewegen wir uns nun schon aufs Reeperbahn-Festival zu. Denn auch in diesem Jahr war es im September wieder soweit und die Türen auf St. Pauli haben sich für 4 spannende Festivaltage geöffnet. Im August hatten wir vorab deshalb nochmal die Anchor-Nominees angeschaut. Die Nominierten vom International Music Award des Reeperbahn-Festivals, der MusikerInnen mit internationalem Potenzial auszeichnen soll. Bewerben können sich alle MusikerInnen aus dem Line-Up. Um herauszufinden, wie es von dort aus aber weitergeht, habe ich im August mit Jovanka von Wilsdorf gesprochen. Sie war in 2024 Teil vom Music Board, das über die Nominierung entschieden hat und hat uns unter anderem auch verraten, welche Kriterien eine Rolle spielen.
Einmal geht es um ein breites Publikum, das angesprochen wird. Also denken wir, das wird ein Erfolg, geht das in die Breite. Dann Zusammenhang der Performance, also Coherence der Performance, ist es stimmig? Dann natürlich Hitpotenzial der Songs. Also das kann ja alles ganz schön sein, auch wenn es sehr authentisch ist oder weiß der Henker was. Aber wenn da nichts dabei ist, was wo wirklich ein Song einmal durchknallt, dann ist das so eine Sache. Und dann Fähigkeit zur Grenzüberschreitung. Das war in diesem Fall zusammengepackt mit geografisch und stilistisch, was es nicht ganz einfach gemacht hat, weil Leute, die stilistisch sehr weit über ihre Grenzen gehen, gehen nicht unbedingt geografisch über viele Grenzen.
Den Preis hat dann während des Reeperbahn-Festivals das Duo Strong Boy gewonnen. Und Teil dieses Duos ist auch Alice Fibilou, die man auch als Solomusikerin kennen könnte. Zusammen mit Sif Yamin macht sie lockerleichte Lo-Fi-Musik. Jovanka hatte mir schon vorab verraten, was sie an Strongboy überzeugt.
Und was ich hier toll finde, ist, natürlich kennen wir Alice Fibilou wahrscheinlich von irgendwo in Berlin auf der Straße. Und sie hat sich einfach auch tatsächlich ihren eigenen Namen gemacht. Und der Junge, jetzt habe ich seinen Namen hier gar nicht auf dem Zettel, weißt du, wie der hieß? Die sind schon ganz lange befreundet und sowas finde ich immer toll. Also der hat vorher Musik gemacht, sie hat vorher Musik gemacht und es hat sich wirklich daraus entwickelt. Die haben ganz Lo-Fi-mäßig angefangen und sind darüber, das ist organisch gewachsen. Und ich glaube, auch das ist, was man da drin hört. Es hat irgendwie sowas, es hat Humor, ohne sich selbst zu verarschen. Don't you?
Und nun sind wir auch schon im September angelangt und beim Reeperbahn-Festival. Zum 19. Mal sind in diesem Jahr wieder tausende BesucherInnen aus St. Pauli unterwegs gewesen. Pendeln zwischen Clubs, Open-Air-Konzerten, Kirchen und Programmpunkten aus dem Arts- und Word-Bereich. 50.000 BesucherInnen, 480 Konzerte von 420 Acts aus ca. 30 Nationen. Wir waren vor Ort unterwegs und haben mit den BesucherInnen gesprochen über musikalische Neuentdeckungen, Konzerthighlights und besondere Erlebnisse. Manche der BesucherInnen wohnen in Hamburg und haben eine kurze Anreise. Andere haben einen deutlich längeren Weg auf sich genommen.
Ich bin mit dem Fahrrad aus Bochum angereist. Ich habe das in meinen Urlaub eingebaut. Ich hatte mir immer vorgenommen, hier mal hinzukommen und habe dann sozusagen das kombiniert. So, und bin erstmal eine gute Woche bis zur Ostsee gefahren und das ist jetzt sozusagen mein Höhepunkt. 4 Tage Reeperbahn-Festival.
Und das hat sich gelohnt, denn die Atmosphäre hat in diesem Jahr überzeugt.
Richtig cool. Ja. Ist mega entspannt irgendwie, so chillig einfach.
Ich
habe das Gefühl, es ist sehr intim teilweise, wenn man irgendwie in so ganz kleinen Räumen ist irgendwie und es sind nur ganz paar Leute. Das ist irgendwie nochmal ein ganz anderes Feeling, als wenn man nur so große Bühnen hat bei so riesen Festivals. Da gibt es das ja gar nicht so in dieser Form, dass man irgendwie so in so einer kleinen Gruppe nur so zusammensteht.
Ich finde es total schön. Ich kriege von dem Business-Teil nur wenig mit. Ja, ich bin einfach nur hier, um das zu genießen, glaube ich.
Nun ist das Reeperbahn-Festival in jedem Jahr aber auch der Dreh- und Angelpunkt für die nationale und internationale Musikwirtschaft. Denn für das Fachpublikum gibt es auch ein umfangreiches Konferenzprogramm. Als Showcase-Festival ist das Reeperbahn-Festival vor allem für junge Bands und MusikerInnen interessant, denn das Fachpublikum mischt sich während der Konzerte auch unter das Publikum. VeranstalterInnen, MitarbeiterInnen von Plattenlabels, JournalistInnen, ProduzentInnen und andere Musikschaffende. Eine Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und den Bekanntheitsgrad über regionale und nationale Grenzen zu erweitern.
Genau, ich glaube, aus privater Sicht ist es manchmal bei dem Reeperbahn eine sehr interessante Haltung, auf einem auch sehr businessbehafteten Festival zu sein. In einer Crowd, die sehr durchwachsen ist zwischen Menschen, die dort sind, vor allem für dieses private Vergnügenkonzert und Menschen, die ja, diesen Industrieteil auch widerspiegeln und dann so eine Dichotomie in dieser Crowd entsteht.
Auch die ZuschauerInnen, die privat da sind und nichts mit dem Business-Teil am Hut haben, haben sich in diesem Jahr über die vielen kleinen Acts gefreut, die sie entdecken konnten und sind der Meinung, dass das Festival eine gute Startrampe bietet.
Abgesehen von anderen Festivals finde ich total cool, dass hier so kleinere Acts sind und vor allem auch Newcomer. Und es ist total wichtig einfach, dass auch die irgendwie einen Platz haben.
Auf jeden Fall ist das bestimmt die Möglichkeit für auch kleinere Bands, die vielleicht nicht in dem Grünspan spielen, in der Freiheit spielen, aber sonst irgendwo, wo sie mal halt ein ganz neues, halt eben mal ganz, ganz neue Leute treffen. Ne? Und halt dann ist das dann für sie eine Chance.
Ich glaube, total wichtig, weil vor allen Dingen, also ich war jetzt noch nie auf dem Reeperbahn-Festival, aber ich habe schon von den letzten Jahren auch manchmal so das Line-Up mir angeguckt oder von Leuten gehört und da waren ja teilweise auch Artists dabei, die jetzt total groß geworden sind. Also ich glaube einfach für die Publicity ist total wichtig und total spannend und natürlich kommen ja auch voll viele Leute von außerhalb aus Hamburg für das Reeperbahn-Festival her und ich glaube, es ist total hilfreich für die ganzen kleinen Artists, um ja, kennengelernt zu werden.
Was stand denn aber so ganz generell auf der diesjährigen Watchlist? Hören wir doch mal rein, worauf sich die BesucherInnen gefreut haben.
In diesem Jahr bin ich ganz unvorbereitet und habe nur gesehen, dass am Freitagabend Efterklang spielt. Die würde ich gerne sehen. We're living in the air that we breathe. The body's only way that we feel. Und ansonsten finde ich gerade das Schöne am Festival, dass man sich auch ein bisschen treiben lassen kann und sich von den ganz vielen unbekannten Acts auch überraschen lassen kann.
Ich muss gestehen, ich habe mir die Liste gar nicht so genau angeguckt vorher. So, ich lasse mich da eher überraschen, was so präsentiert wird und was anscheinend gerade so gut läuft. Epsilon kannte ich schon, fand ich jetzt sehr cool.
Vergessen zu atmen, ich bin draußen in der Nacht, die Lichter hell, die Luft ist laut, hab die Kapuze auf. Sitz im Park, hör die Banken, hör das Geld, hör in der Türkei die Erde beben, hör Gebäude, die zerschellen.
Genau, Sophie kenne ich von Mannheim auch persönlich und das Freunde zu sehen und da die Musik zu hören macht natürlich auch immer Spaß.
Denn das Land, in dem für immer Frühling ist, darf jeder kommen und jeder gehen, denn es gibt immer einen Platz am Tisch, rot karierter Stoff, keine weißen Flaggen mehr, alle sind willkommen, kein Boot, das sinkt im Mittelmeer.
Ich hab festgestellt, dass ihr Endless Wellness spielt, die ich eigentlich, da habe ich noch Karten für Köln fürs Konzert, die habe ich dieses Jahr irgendwann entdeckt, die machen jetzt eine Platte, auch so ein Ding, die spielen dreimal, kann ich mir möglicherweise dreimal angucken, freue ich mich auch drüber.
Manchmal denke ich, es wäre leichter, ich gebe mich auf, schlimm wird's, wenn ich mir das auch noch wirklich glaub, man braucht so einen Menschen, der mich mitnimmt. Sternwarte, ich will mich nicht aufgeben, ich bin ja keine Postkarte.
Heute auf jeden Fall Zartmann, der ist ja jetzt auch schon ein bisschen größer geworden, der ist heute für mich am wichtigsten.
Ich bin oft unterwegs, halt meinen Kopf raus, spür den Wind. Ich könnte viel erzählen, doch wüsste nicht, wen das interessiert. Deshalb steck ich all die Wahrheit in die Zeilen und manchmal stell ich's mir vor, wie du's hörst und schlafe ein.
Und sonst habe ich ein paar kleine Artists gespeichert, wo ich jetzt auch gar nicht so unbedingt den Namen weiß, aber ja, also Zartmann ist für mich so der eine, den ich halt schon vorher auch kannte, deswegen wollte ich ihn gerne sehen.
Heute spielt Modular, die wir als Vorexperiment von den Leoninen gesehen haben und die sehr cool war und deswegen dachten wir, es bietet sich an, wenn sie jetzt kostenlos spielt, doch einfach hinzugehen.
Da ich einen sehr, 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 sehr speziellen Musikgeschmack habe, persönlich nur einen Artist bzw. ein Happening, da freue ich mich auch schon sehr drauf, weil, ja, wie gesagt, ist was Spezielles, triffst du nicht überall und bei mir ist es tatsächlich Red Bull.
Ja, auf jeden Fall von der Musik her Lambrini Girls. So die Crowd, ein bisschen tricky, weil ich glaube, viele haben sich vorher nicht so auseinandergesetzt damit, was für eine politische Band das ist. Aber ja, die Band war fantastisch einfach wieder.
Und so könnte es noch eine ganze Weile weitergehen. Für alle musikalischen Vorlieben war auch in diesem Jahr wieder etwas dabei. Und darüber hinaus gab es auch wieder interessante Programmpunkte aus dem Arts- und Word-Bereich. Lesungen, Live-Podcasts, Ausstellungen und Co. Vor allem in der Festival Village konnte man viele Programmpunkte auch ohne Ticket sehen. Hört also gerne mal bei der Recap-Folge vorbei, wenn ihr mehr über das diesjährige Reeperbahn-Festival erfahren wollt. Ansonsten könnt ihr auch im nächsten Jahr selbst dabei sein. Vom 17. bis zum 20. September 2025 ist es wieder soweit. Mit einer Band, die eben schon erwähnt wurde, haben wir nach dem Festival nochmal gesprochen. Und das ist Endless Wellness.
An manchen Tagen will ich leben und an anderen lieber nicht. Dann könnte ich sofort schreiben, wenn schon wieder wer vom Theater spricht. Vielleicht werde ich Langstrecken-Steward und ich steig nie aus dem Flugzeug aus. Stellt sich vielleicht auch nicht die Frage nach zu Hause und in der Psychologie heute Angst.
Der Bandname Endless Wellness klingt erstmal nach Entspannung und Wohlfühlstimmung. Statt sanfter Spa-Musik bringt die Wiener Band allerdings eine Mischung aus Fuzzfolk und Indie-Punk mit. Songs, in denen es um Ängste und Unsicherheiten geht. Statt Probleme zu verstecken, stellt die Band sie in ihrer Musik direkt in den Fokus. Im Januar 2024 erschien ihr Debütalbum Was für ein Glück. Ein Album über die Ambivalenz des Lebens in einer Zeit geprägt von Krisen, Klimakatastrophen und Kriegen. Anfang November habe ich mit Milena und Philipp von Endless Wellness unter anderem auch über ihre bandinternen Wellness-Rituale gesprochen.
Haben wir auch vor kurzem darüber gesprochen. Das Tolle an Skincare ist, dass man sich ins Gesicht fasst und so kleine Momente hat von der eigenen, von der Wertschätzung, dass man eine Person ist.
Ja.
Ich glaube, viel, viel wichtiger als dass die Haut super ausschaut, ist dieser Moment von, ich bin gut zu mir.
Absolut. Und weil du von Bandritualen gesprochen hast, die sind jetzt unabhängig von unseren Namen, unserem Namen. Das würden wir auch machen, wenn wir die Pommes hießen. Und zwar, dass wir sehr viel an unserer Art des Miteinandersprechens arbeiten. Also wir sehr, sehr viel Kommunikationsarbeit leisten, sowohl auf zwischenmenschlicher Ebene, weil wir alle FreundInnen sind und irgendwann festgestellt haben, eben in diesem einen ersten ganz intensiven Selbstausbeutungsjahr, also nicht so, dass das jetzt alles vorbei ist, aber wo wir eben wirklich ganz, ganz arg die Band priorisiert hatten, dass wir so tagelang ganz viel Zeit miteinander verbracht haben, ohne zu wissen, was eigentlich gerade in unserem Privatleben so abläuft, weil wir quasi zusätzlich zu unserer Freundinnenschaft auch eine Arbeitsebene, ein kreatives Projekt gestartet haben. Und da haben wir dann Emo-Pläne eingeführt, also emotionale Pläne, die wir regelmäßig abhalten, wo wir einfach drüber reden, wie es uns persönlich geht, wie es uns miteinander geht und was uns gerade beschäftigt. Und das ist ein großer Teil unseres Band-Wohlbefindens, würde ich sagen.
Creme und Plenum ist die Antwort.
Die Texte von Endless Wellness behandeln nicht unbedingt leichte Themen. So geht es in Danke für alles zum Beispiel um die Zukunft und wie vorangegangene Generationen mit der Zukunft der jüngeren Generation spielen. Wenn man so will, bringt dieser Song die ganze Wut einer Generation auf den Punkt. Und es gibt Zeilen wie diese hier. Ich kann mir schon vorstellen, dass man bei manchen Menschen damit auf Ablehnung stößt.
Diese Reaktion kommt auf jeden Fall, so ein bisschen eine vielleicht irritiert ablehnende. Aber viel öfter kommen Menschen der sogenannten Boomer-Generation auf uns zu und sagen, ihr habt es so gut auf den Punkt getroffen. Das ist ein Generationenkonflikt, für den ich mich auch, der mich so voll viel beschäftigt. Oder erst neulich, vor anderthalb oder zwei Monaten, sind wir gemeinsam durch die Straßen Wiens gegangen und dann ist eine Frau auf uns zugekommen und hat gesagt, ich bin die Eltern. So, also sie hat, ich bin die Eltern, ihr seid meine Lieblingsband, ihr schreibt so tolle Texte, ihr macht so tolle Musik. Also sie hat sich quasi so vorgestellt mit diesem generationalen Code. Also ich glaube, das ist schönerweise für viele Personen auch eine Form von Einladung zum Gespräch ist, tatsächlich.
Ich bin die Eltern.
Ja, schon einfach auch echt ein guter Satz.
Mathe sagt, sie liebt es, Dinge ein Ende haben. Ich glaub, sie hat recht. Ich will ja auch nicht bis in alle Ewigkeit Listen mit mir rumtragen. Aber ich habe eine Angst, alles, was mir lieb ist, zu verlieren. Und nicht mehr zu kapieren, dass es mehr gibt als ein Existieren.
Den Abschluss hat im Dezember ein Musiker aus Wiesbaden geliefert, der mittlerweile aber in Hamburg lebt. Florian Urban oder auch Urbaninho, das Stadtkind. Mitte November hatte er sein Debütalbum veröffentlicht. Noch 10 gute Jahre. Mit meiner Kollegin Leonie Möhring hat er über seinen Genresprung vom Rap zur neuen deutschen Welle gesprochen, seine Zeit mit dem Saxophon des Todes, darüber Gefühle zu zeigen und wie man als Musikerin politisch sein kann, ohne sich in seinen Songs explizit politisch auszudrücken. Und aber auch, was ihm bei seinen Konzerten wichtig ist.
Ich glaube, dass sich dafür einzusetzen, dass Konzerte Safe Spaces sind, dass Consent gilt, dass Maka zum Beispiel ihre Shirts anbehalten, dass sich alle wohlfühlen, dass die Musik unterbrochen wird, wenn irgendwelche Vorfälle sind, dass man auch sich im Miteinander im Backstage unter MusikerInnen dafür einsetzt, dass es faire und coole Verhältnisse sind. Das ist, glaube ich, eher so der politische Job, den ich da irgendwie sehe für mein Projekt.
Wenn ich allein war es nie einfach, ein Fuß zum nächsten und jeden Tag noch weiter. Wenn ich allein war es nie einfach, ein Fuß zum nächsten.
Und mit dieser Folge endet wieder ein Jahr Ruhestörung. Im nächsten Jahr geht es natürlich weiter mit sicherlich genauso interessanten Gästen und Themen. Deshalb abonnieren nicht vergessen, wenn euch Ruhestörung gefällt und ihr auch in 2025 dabei bleiben wollt. Und lasst uns auch gerne immer eine Bewertung da. Wir freuen uns. Mein Name ist Liz Remter. Kommt gut ins neue Jahr. Ciao.